Herzlich willkommen bei Backpacker Trail, dem Reisepodcast von Backpackern für Backpacker und für alle, die es mal werden wollen. Ich sitze hier heute wieder mit Stefan.
Hallo zusammen.
Den ihr ja schon aus der letzten Episode des Podcasts kennt. Und wir wollen heute unsere Diskussion über China noch weiterführen. Wir haben ja letztes Mal dann aufgehört, weil die Folge ein bisschen länger wurde. Und jetzt sitzen wir hier, um den zweiten Teil aufzunehmen. Als kleine Erinnerung für die, die die letzte Folge vielleicht auch noch nicht gehört haben, da hat man eigentlich, glaube ich, noch keine Informationen verpasst, die wichtig wären für diese Folge. Stefan hat da ein bisschen erzählt von seiner Reise nach Peking und ein paar Unannehmlichkeiten, die er da erleben musste und die dann dazu geführt haben, dass er am Ende nicht wie geplant nach Shanghai weitergereist ist, sondern stattdessen nach Hongkong. Und über diesen Trip nach Hongkong, der ja dann vollständig ungeplant war, absolut im Backpacker-Spontanitäts-Spirit, wollen wir hier heute reden. Stefan, ich würde sagen, du kannst einfach mal anfangen. Gib uns mal so ein Gefühl. Wie war das dann, als du plötzlich in Hongkong standest und nicht so richtig wusstest, wohin?
Ja, also erstmal danke für die schöne Zusammenfassung. War natürlich insofern ziemlich ungeplant und spontan, wie du schon sagst. Der einzige Vorteil dabei war noch, dass ich einige Tage später ursprünglich vorgehabt hätte, nach Hongkong zu gehen, also im Anschluss an Shanghai. Und dadurch hatte ich zumindest schon mal eine Hostel-Connection, an die ich mich dann wenden konnte. Und was ich dann gemacht habe, ich bin also praktisch straightforward nach Hongkong geflogen und habe dann natürlich erstmal versucht, Kontakt mit dem Hostel aufzunehmen, wo ich eben später angedacht war zu nächtigen. Und das hat dann glücklicherweise auch funktioniert. Also muss vielleicht dazu sagen, der erste Struggle war dann erstmal wieder noch das Auffinden des Hostels. Zwar ist es in Hongkong im Gegensatz zu Peking so, dass schon die Leute Englisch sprechen. Allerdings kommt es auch wieder auf die Region in Hongkong an. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einmal den Wirtschaftsteil in Hongkong. Das ist auf einer kleinen Insel, wo dann zwei Brücken drüber führen. Und dann gibt es sozusagen das Downtown, sage ich mal. Und das ist so das ja, historisch ursprüngliche Hongkong, wenn man denn so will. Und da hat man dann auch ja, Leute, die ein bisschen ärmer sind und so und halt nicht so in diesem krassen Wirtschaftszentrum und dementsprechend sprechen dann auch weniger Leute Englisch, sodass sich da dann auch so ein bisschen die Suche ein bisschen schwieriger gestaltet hat, aber nicht so schwierig wie in Peking. Und ich bin da dann relativ straightforward auf den einen oder anderen Anzugträger, den ich da gespottet habe, auf der Straße zugegangen und habe den einfach angequatscht, dass er mir da hilft. Und genau, das hat dann ganz gut funktioniert. Dann bin ich da zuerst an dieses Hostels, wo ich ursprünglich eben geplant war, später hinzugehen. Und die hatten dann glücklicherweise noch einige Räume frei. Und sodass ich das dann, sage ich mal, ja, doch noch gekonnt irgendwie umgehen konnte, dass ich da dann auf der Straße stehen bleibe oder irgendwie noch den halben Tag da nach einer Unterkunft suchen muss.
Ja, das ist ja dann doch noch ziemlich gut gelaufen. Und dann war das ja doch gar nicht so spontan, wie ich ursprünglich dachte. Ich dachte, du wolltest gar nicht nach Hongkong.
Nee.
Finde ich jetzt fast ein bisschen schade, weil dann ist das weniger originell, dein Reiseplan. Aber gut, dann sprechen wir eben über einen geplanten Trip nach Hongkong, mehr oder weniger. Hat wahrscheinlich auch viel zu bieten. Okay, ja, die Hostelsuche hatte sich ja schon in Peking als schwierig herausgestellt. Schön, dass sich das wiederholt hat. So eine gewisse Kontinuität. Vielleicht einen Schritt zurück, weil das einige Hörer vielleicht gar nicht wissen. Kannst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, wie denn Hongkong mit dem Rest von China in Verbindung steht? Also was da quasi die diplomatische Relation ist?
Klar, ja. Also Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone. Das bedeutet also, dass Hongkong insofern eine eigene Regierung stellt und dementsprechend auch so eine Art ja, Stadtstaat ist, wenn man denn so will. Also so ähnlich wie Singapur. Und das ganze Wirtschaftsleben insofern erstmal oder die ganze Organisation, die politische, erstmal abgekoppelt ist von China selbst. Und in der Praxis sieht es natürlich sicherlich so aus, dass da China sehr große Markteinflüsse hat auf die Handelsbeziehungen. Aber rein von diesem politischen, organisationellen ist Hongkong da eben, ja, eben diese Sonderverwaltungszone und wirtschaftlich auch ganz erfolgreich, muss man sagen. Und dann natürlich sehr, sehr gut verflechtet, was so diese internationalen Trade-Beziehungen betrifft. Genau, und man spricht da auch Mandarin, genauso wie in China, allerdings auch Kantonesisch. Das bedeutet, Kantonesisch ist auch die chinesischen Schriftzeichen, man hat aber nochmal komplett andere Töne, also eine komplett andere Aussprache. Und das ist so, sage ich mal, der wesentliche Unterschied so von dem vielleicht kulturell politischen.
Genau. Aber so grundsätzlich von der Einstellung der Leute, würdest du da auch sagen, dass man einen deutlichen Unterschied merkt zu Festlandchina?
Ja, also die Leute sind definitiv liberaler. Die Leute sind wesentlich offener, sind auch wesentlich internationaler ausgerichtet. Also gerade das letzte Mal in Peking hatte ich ja erzählt, dass da eben wenig Englischkenntnisse sind und auch generell so von der kulturellen Sicht so ein ganz eigener Film gefahren wird, sage ich mal. Und in Hongkong merkt man da schon, dass so über die Jahrzehnte eben diese internationalen Verflechtungen dazu beigetragen haben, dass ja, das Gemüt der Leute so auf jeden Fall schon wesentlich offener, liberaler und so ein bisschen westlich orientierter ist auf jeden Fall.
Ja, das ist auf alle Fälle spannend. Du sprichst aber kein Kantonesisch, sondern nur Mandarin, ne?
Nee, ich habe mir bei Mandarin gedacht, gut, du musst ja jetzt auch nicht übertreiben.
Ja.
und Kantonesisch sprechen auch wesentlich weniger Leute und ja, der Mehrwert wäre da jetzt stark begrenzt gewesen. Ja. Also der Grenznutzen hätte da jetzt stark abgenommen. Genau.
Schwerer Dialekt in Hongkong? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein bisschen wie, ich versuche es jetzt mal, sagen wir mal, mit Deutschland und vielleicht der Schweiz zu vergleichen, die natürlich jetzt nicht so zusammengehören wie China und Hongkong, aber kann man sich das so vorstellen, dass das quasi so verwandte Völkchen sind? Oder ist es näher oder ist es weiter entfernt?
Meinst du jetzt von der vom Sprachlichen?
Jetzt gerade sprachlich, ja.
Mhm. Vom Kantonesischen oder Mandarin?
Mandarin.
Vom Mandarin, ja, hat man, ja, ist praktisch wie so ein Dialekt, definitiv. Man muss aber sagen, die Landessprache ist gar nicht Mandarin dort, sondern eben nur Kantonesisch.
Ah, okay.
Das heißt, es gibt viele, die das als Zweitsprache sprechen.
Ja.
Und dann haben die natürlich einen anderen Dialekt, sage ich mal, der jetzt nicht so wie auf Festland ist, aber orientieren sich dann schon so ein bisschen mehr daran, so ein bisschen universeller.
Ah, ja. Also es ist vielleicht mehr wie mit den ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten und Russisch, dass man so eine, dass Chinesisch gesprochen, also Mandarin gesprochen wird, aber man hat eigentlich eine andere Erstsprache.
Genau, ja.
Naja, spannend. Okay, ja, dann haben wir so ein bisschen Randdaten auch dazu, wie es in Hongkong aussieht. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zurück zu deiner konkreten Reise. Du bist dann im Hostel angekommen und hattest ja dann vermutlich auch einen Reiseplan für Hongkong. Wie bist du das angegangen?
Ja, also tatsächlich war es so, dass es in Hongkong alles so ein bisschen spontaner dann war. Also nicht so durchgeplant. Also ich bin da erstmal direkt in ein relativ internationales Ambiente reingekommen, weil der Roommate von mir im Hostel war einmal ein Franzose, einmal ein Ami und dann eine Chinesin noch, die da waren. Und von daher waren da direkt so ganz andere Berührungspunkte, sage ich nochmal, als in Peking. Und die haben mir dann halt direkt so ein bisschen Input geben können, was ich mir auf jeden Fall reinziehen muss. Und was ich dann auch relativ zeitnah gemacht habe, war, dass ich direkt den Victoria's Peak abgecheckt habe. Der Victoria's Peak ist praktisch eine Aussichtsplattform. Also dieser Bereich, wo ich dann untergekommen war, nennt sich Kowloon. Das ist so das Downtown in Hongkong. Und wenn man dann eben über diese Brücke geht, kommt man auf die Insel Hongkong, die dann auch nochmal Hongkong heißt, komischerweise. Und wo mehr sich so dieses Wirtschaftsleben abspielt. Und da ist dann auch das Victoria's Peak. Und ich muss sagen, das war eine der krassesten Erfahrungen überhaupt so auf dieses Victoria's Peak hochzugehen und von da runterzuschauen. Also das ist halt einfach eine, so einen Berg, wo man hoch kann, sage ich mal, mit einer Aussichtsplattform. Aber man hat da so eine wahnsinnige Aussicht über den kompletten Hafen von Hongkong und schaut sich das einfach nur so an und denkt sich, wow, übel, übel krass. Ja. Und was ganz witzig war, auf dem Weg da oben habe ich so einen Engländer getroffen, der mir dann erzählt hat, ja, schau mal so dieses Hochhaus, was dann so direkt vor dem Victoria's Peak war, so da wohne ich drin, ja. Und jetzt stell dir einfach so visuell vor, das allerkrasseste Hochhausgebäude, so oben noch irgendwie Schwimmbad und so, ja, mit Blick über ganz Hongkong, so richtig, richtig krank, ja, und dann zählt, oh ja, ich wohne da so mit meiner Family und so, ey, richtig, richtig krass, ja, genau, und dann bin ich da auf das Victoria's Peak hochgekraxelt und was richtig cool ist, vielleicht für Leute, die noch vorhaben, auf Victoria's Peak zu gehen, es gibt einmal diese Plattform und dann hat man aber die Möglichkeit, dass man, wenn man direkt mit Blick auf den Hafen ist, weiter nach links geht und da so einem kleinen Feldweg lang geht, sage ich mal. Der geht dann so einige hundert Meter und dann kann man da nochmal auf so eine Spitze gehen von dem Victoria's Peak, was nicht auf der Plattform ist, was relativ wenig Leute kennen, so direkt in der Natur drin, wo man nochmal einen unglaublich fantastischen Blick so über diese ganze Hafensache hat und wo dann auch wirklich kein Mensch ist, weil keiner weiß, dass man da hin kann. Also das auf jeden Fall so als Tipp.
Geheimtipp-Alarm hier.
Genau,
ja. Bräuchten so einen Gong jetzt. Achtung, Achtung, Leute. Hier ist wertvolle Information.
Ja, Mann.
Sehr schön. Also Victoria's Peak, du hast uns gut mitgenommen. Ich kenne auch Bilder, glaube ich, davon. Also ich vermute, dass es von da ist. Ich hätte jetzt den Namen Victoria's Peak nicht gehabt, aber man diese Panoramabilder von Hongkong werden ja wahrscheinlich von da kommen, größtenteils.
Ja, ja, genau, ja.
Ja, habe auch schon viel Gutes von anderen darüber gehört. Also das ist auf alle Fälle ein Must-Do auf meiner Liste, falls es mich nochmal nach Hongkong verschlägt. Und klingt ja auch so, als hätte es sich gelohnt. Würdest du denn sagen, bei Tag oder bei Nacht lohnt sich mehr?
Ich bin immer ein großer Fan davon, das zu kombinieren.
Ja.
Also, dass man gerade die Zeit trifft, wo man sagt, okay, man ist irgendwie eine Stunde vorm Sonnenuntergang oben, nimmt dann noch so das Tageslicht mit und hat dann aber nochmal den Night View, weil beides, also bei fast allen Aussichten, die mir so beim Reisen begegnet sind, hat man ja eine ganz andere Kulisse. So, also wo tagsüber eine ganz andere Wirkung erzielt wird als nachts. Und ich finde das beides unglaublich cool. Und genau, das ist immer so meine persönliche Herangehensweise, da einfach so ein bisschen vorher hinzugehen und dann nimmt man beides ganz gut mit.
Ja, das ist auch meine Strategie meistens. Ich glaube, aber falls man nur die Zeit für eins hat, sagen wir mal.
Dann würde ich tagsüber machen, weil man da mehr sieht, speziell bei Victoria's Peak.
Ja.
Genau.
Okay, ja, habe ich dich festgenagelt hier. Ja, also die Abendstunden sind natürlich auch besonders praktisch, weil man dann ist es auf alle Fälle spät genug, dass man auch gemütlich ein Bier trinken kann.
Ja.
Muss man sich nicht schlecht fühlen, morgens um 9 sich dann Bier aufzumachen. Ja. Könnte umstritten sein.
True.
Jo, dann, ja, was ist passiert, nachdem du von Victoria's Peak runter bist? Gehen wir das mal chronologisch weiter.
Ja, also ich bin erstmal was essen gegangen. Also ich bin auch ein sehr großer Fan davon, so, ja, gewisse kulinarische Erkundungstouren einfach mal zu machen, mich gar nicht zu informieren und einfach mal so in das Geschehen reinzugehen. Und was da richtig, richtig cool ist, dass man eben in Downtown, in Kowloon, extrem viele solcher Street-Food-Stände hat. Und preislich ist das, ja, super billig. Jetzt nicht so billig wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Südostasien oder in Lateinamerika, aber schon billig. Und man bekommt dann natürlich so einen Einblick in verschiedene Streetfood-Dinge, die dann jetzt im Vergleich zu Thailand vielleicht auch nicht so abgedroschen für einen klingen. Ja, also, dass man da direkt irgendwie alle möglichen wilden Insekten und super scharfes Zeug isst so. Aber man hat, es ist mehr so zugänglicher, sag ich mal. Aber schon super interessant, was die da für Fleischvariationen haben, gerade in dem Seafood-Bereich dann auch. Und da kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut durchfuttern. Wäre vielleicht sogar die nächste Recommendation in dem Zug. Es gibt nämlich da in Hongkong verschiedene Nachtmärkte. Das kann man sich dann so vorstellen, dass da eben ja verschiedene Dinge verklopft werden, mehr oder weniger auf der Straße, aber das Ganze eben als Markt so aufgemacht ist und man von Essen und kulinarischen Vielfalten bis hin zu ja, Elektrogeräten, Adaptern irgendwie bekommt, die man natürlich auch immer wieder braucht. Von daher auf jeden Fall da auch eine große Recommendation. Da googelt man dann einfach. In Hongkong hat man ja wieder ganz normalen Google-Zugang im Gegensatz zu Peking. Da googelt man dann einfach mal oder fragt eben im Hostel rum nach den Nachtmärkten. Und das ist auch immer so eine Erfahrung, die auf jeden Fall richtig cool ist.
Oh ja, das macht Lust auf alle Fälle. Ich stelle mir auch so, ich kann mir richtig schön so diese Grills am Straßenrand vorstellen, die man in Asien meistens dann hat.
Ja.
Aber Anschlussfrage dazu, wenn du dich dann von deinem Hostel zu so einem Nachtmarkt begibst, ist ja tendenziell Nacht, wie ist das mit der Sicherheit in Hongkong? Würdest du das jedem empfehlen, auch einfach sagen, du kannst alleine losgehen dahin, oder sollte man sich da eher ein bisschen zurückhalten?
Ja, also Hongkong ist insofern schon, also man muss natürlich jetzt sagen, es gab ja dann natürlich die Unruhen in Hongkong, deshalb kann ich da jetzt nur von den Erfahrungen berichten, wie das eben vor, wann war das, vor 4 Jahren war. Da war das komplett unproblematisch und generell ja von der Sicherheit ist es da wirklich kein Problem, auch nachts unterwegs zu sein. Man hat immer Menschen auf der Straße, auch gerade eben bei diesen Märkten und so und der Downtown. Und das ist insofern tatsächlich kein Problem, sicherheitstechnisch, ja.
Ja, klingt sympathisch. Habe ich auch gehört von, also ich habe von 2 oder 3 alleinreisenden Frauen auch Geschichten aus Hongkong gehört und das war alles sehr positiv. Also sowas, was ich gar nicht so eingeschätzt hätte, glaube ich, auf den ersten Blick, aber es ist natürlich sehr gut zu wissen, dass es durchaus ein sicheres Reiseziel ist. Deswegen hier besondere Erwähnung. Ja, was du mir im Voraus schon erzählt hast, ist, dass du ja nicht nur in Hongkong dann geblieben bist, sondern du hast auch noch einen Tagestrip gemacht in einen anderen Sonderverwaltungsbereich von China, habe ich da recht?
Genau, und das war, ja, um dich jetzt so ein bisschen zu trösten, komplett spontan.
Ja, das freut mich sehr.
genau, das war einfach so, ich weiß gar nicht, weiß sogar gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, auf Macau, aber genau, das hat sich super gut angeboten, weil ich eben festgestellt habe, hey, Macau kann man sehr gut mit der Fähre erreichen. Einige Stunden fährt man da einfach dann praktisch mit so einer kleinen Fähre rüber von Hongkong. Und da Hongkong ja einen richtig internationalen Hafen hat und so, sind die da auch super organisiert. Und dann habe ich einfach gedacht, Macau hört sich interessant an, könnte ich mir mal anschauen. Und das habe ich dann auch gemacht, bin da morgens los. Hab mir die Tickets geholt, praktisch an dem Port, also an dem Hafen. Wie gesagt, war super organisiert, ganz problemlos und habe mich da in die Fähre gesetzt. Und genau, dann bin ich in Macau angekommen und habe da erstmal den ersten Knaller so für mich erlebt. Und zwar bin ich da aus dem Port raus und dann ist mir direkt aufgefallen, die ganzen Schilder hier, die sind nicht nur in chinesischen Schriftzeichen, sondern auch in Portugiesisch. Und ich habe gedacht, ist Macau jetzt irgendwie so, keine Ahnung, mega der Touristenspot für Brasilianer oder Portugiesen? Oder?
Das Malle der Portugiesen.
Ja, genau, das Malle der Portugiesen. Oder was geht da ab? Und dann bin ich so weitergelaufen und habe gedacht, sag mal, ja, kann ja irgendwie nicht sein. Und ich schaue in die Gesichter. Und das waren alles Macauler. Ja? Also jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Portugiesen gespottet hätte. Und dann habe ich gedacht, okay, nach ein paar Minuten habe ich gedacht, ja, Moment mal, vermutlich ist es doch so, dass eben Macau auch eine ehemalige Kolonie war. Und dann habe ich das direkt mal on the spot gegoogelt und habe gemerkt, ja, hoppla, ist tatsächlich so, dass da eben sehr viele portugiesische Einflüsse waren, historisch, weil da sehr früh die eben unter den Fittichen von Portugal waren und da auch sehr, sehr viel Handel stattgefunden hat. Und was da so spannend ist in Macau ist, dass man Macau, wenn man sich so ein bisschen mit Asien beschäftigt, ja einmal so als das Las Vegas von Asien kennt, so als diese Casino-Landschaft und so. Und das ist definitiv richtig. Wahnsinn, was die da für Teile raus aus dem Boden gestampft haben. Aber was richtig sympathisch ist, dass diese ganze, ja, portugiesische Architektonik auch Einzug gefunden hat. Das heißt also, die Architektur von Macau war überhaupt nicht vergleichbar mit jetzt Hongkong oder dem chinesischen Festland, sondern das sah so ein bisschen aus wie in den Mittelmeerregionen, ja, wie wenn du jetzt da in Portugal oder Spanien bist. Ein ganz ähnlicher Baustil war das. Und das war natürlich dann so mega spannend, dass man dann einmal hat so die Chinesen, die dann neben Mandarin plötzlich Portugiesisch raushauen, wo ja auch erstmal so der super unerwartet ist, und dann gleichzeitig diese wunderschöne Architektonik und auch mit dem Licht sehr viel gespielt, also sehr viel warmes Licht, und das war richtig, richtig cool. Also die sind ja dann auch direkt eben im Meer und insofern hat man eben auch super Blick aufs Wasser und dann diese auf der einen Seite diese Las Vegas-ähnlichen Casinos und dann auf der anderen Seite, wenn man ein paar hundert Meter weiterläuft, diese wunderschönen Häuser, wo man definitiv den Lebensabend gut verbringen könnte. Das war schon eine extrem spannende Kombination und extrem exotisch.
Das klingt richtig cool. Ja, also ich wusste auch gar nichts über Macau. Auch das mit dem Portugiesisch wusste ich, weil du es mir beim letzten Mal schon erzählt hast, vorab, als kleinen Fun Fact. Also hat mich aber wieder gefreut, das zu hören. Das ist richtig gutes Trivia. Das ist Pub-Quiz-Wissen.
Ja, echt so, ja.
In welchen zwei Sprachen sind die Straßenschilder auf Macau? Hätte ich auch wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ist ja auch ein bisschen lustig, also weißt du zufällig, ob da in der Nähe noch andere ehemalige portugiesische Einflussgebiete sind oder ist das wirklich isoliert?
Ich meine, es ist isoliert, aber ja, kreuzigt mich nicht, wenn ich da
Naja,
falsch liege.
alles ein bisschen mit Vorsicht genießen,
Ja.
was wir hier von uns geben. Ja. Ja, bist du rein in eins von den Casinos?
Ja, in eines bin ich rein, aber bin dann nicht komplett durchgekommen.
Das heißt?
Ja, also ich war so in der Eingangshalle und so, aber weiß dann gar nicht mehr. Aber war irgendwas, dass die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht offen hatten oder sonst was, sodass ich halt nur in der Vorhalle war, da praktisch.
Ja, schade.
Genau, ja. Was witzigerweise tatsächlich ganz, was mir gerade einfällt, viele von diesen Casinos waren dann eben auch direkt gleichzeitig Hotel, sodass die zuerst immer so da waren halt Schlangen dann an Chinesen, die da eingecheckt sind und man hat direkt gecheckt, so, aha, das Geschäftsmodell ist dann so, die Leute sind im Hotel oder in diesen Unterkünften vom Casino und werden dann natürlich direkt dazu hingezogen, da dann irgendwie spielen zu gehen abends. Das war ganz witzig so. Ja.
Ja, okay. Ja, dann haben wir den Ausflug Macau hier erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Was würdest du denn jetzt noch so als Abschluss erwähnenswert finden in Hongkong, was wir noch nicht erwähnt haben? Hast du noch was auf der Seele?
Ja, vielleicht so als kleines Resümee nochmal, für wen Hongkong so geeignet ist. Ich
Hm,
denke,
gerne.
das ist immer ganz, ganz wichtig. Also, es ist wie eingangs erwähnt eben so, dass man in Hongkong tatsächlich auch so ein bisschen den Clash hat von einmal diesem Downtown, von den ja, dort lang lebenden Hongkongern, die da eben aufgewachsen sind und dann auf der Insel Hongkong über die Brücke praktisch mehr dieses moderne Wirtschaftsleben, was dann sich auch von der Umgebung drastisch unterscheidet. Und was halt cool ist, dass man da wirklich beides mitnehmen kann. Also einmal diese kulturellen Einflüsse, man kann da eintauchen. Also für Leute, die sowas spannend finden, von dem kulinarischen, aber auch einfach diesem kulturellen, das ist definitiv super cool. Und gleichzeitig kann man dann aber eben auch zum Beispiel gut feiern gehen, für alle Partybegeisterten in Hongkong. Und es gibt da auch große studentische Organisationen, die dann Partys organisieren. Das heißt, man kann wirklich so ein bisschen beide Aspekte gut kombinieren. Einmal dieses Feiern, und gleichzeitig auf der anderen Seite so dieses Kulturelle. Und da das jeweils nur ein Katzensprung voneinander entfernt ist, ist das eigentlich so ganz ideal.
Perfekt, schönes Roundup. Dann eine, vielleicht noch eine Alternative, also eine zweite Roundup-Frage, weil wir auch am Ende von unserer China-Serie angekommen sind, die kurze Serie mit zwei Folgen. Wenn jemand jetzt wie du so eine Kurzreise machen möchte, würdest du die genauso empfehlen, wie du sie gemacht hast? Oder würdest du sagen, du würdest einige Stops jetzt rausnehmen? Würdest zum Beispiel sagen, oh, der Hongkong-Trip, da wäre ich lieber länger in Peking geblieben? Oder ist dir noch was anderes empfohlen worden da in der Gegend, was du gerne erkundet hättest?
Also was ich auf jeden Fall gemacht hätte oder empfehlen würde, dass man noch nach Shanghai geht.
Ja.
Und dann besser als ich machen, vorher über die Visa-Situation informieren.
Das größte Learning hier, was man mitnehmen
Richtig,
kann.
richtig, dass das alles klappt. Genau, das wäre auf jeden Fall die Empfehlung. Ansonsten würde ich jedem tatsächlich so Peking mal empfehlen für ein paar Tage, dass man da vielleicht noch die chinesische Mauer mitnimmt. Das hat mir zum Beispiel zeitlich nicht gereicht. Da habe ich aber einen Kollegen, der da sogar genächtigt hat, gezeltet hat auf der chinesischen Mauer.
Ah, cool.
Auch mega cool. Und das war wohl eine schöne Erfahrung. Also das würde ich jedem noch empfehlen. Und genau nach Shanghai zu gehen, definitiv. Und nee, ansonsten würde ich das tatsächlich so beibehalten, dass man sich Hongkong anschaut, aber eben auch Macau, weil Macau dann nochmal so diesen krassen Gegensatz hat. Und für so eine Kurzreise hat man durch diese vier Spots dann definitiv ganz verschiedene Aspekte abgedeckt, die einem schon mal so ein besseres Bild darüber geben, wie ticken so ein bisschen die Chinesen, wie ist so die Umgebung und was gibt es da so für, ja, verschiedene Vibes, sage ich mal, auch in diesem Spektrum China. Und als Überblick ist das definitiv ein Trip, den ich empfehlen kann.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank für deine Einblicke hier über deinen Trip nach China und tschüss von mir.
Tschüss.